Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Moving for the stretch, Alidar to the outside. He moves by very easily, takes over the lead, opens it out to 3.5 lengths.
Alidar, eines der außergewöhnlichsten Rennpferde aller Zeiten. Ein wunderschöner, dunkelbrauner Vollbluthengst und feilschnell. In den späten 70ern gewann er in den USA 14 von 26 Rennen, landete nur zweimal nicht auf dem Podium.
He won the Blue Grass, he won the Florida Derby. He won the Champagne, then he beat the older horses in the Whitney by 10 lengths.
Das zählt sein Jockey Jorge Velasquez hier stolz auf. Und auch wenn Alida bei den ganz großen Rennen immer nur Zweiter wurde, quasi das Vizekusen des Reitsports war, Alida war der Stolz der renommierten Calumet Farm.
Calumet was the quintessential horse farm. There was nobody who did it any better. You can compare it with the New York Yankee.
Und Alida war als Luxus-Deckhengst die Cash-Cow des Stalles und seines windigen Chefs J.T. Lundy. Das gute Aussehen des Pferdes und seine sportlichen Qualitäten spielten $250,000 pro Begattung ein.
Alidar was not only famous, he was Calumet's most valuable asset.
Doch am 13. November 1990 war das vorbei. Da stand Alida plötzlich in Schockstarre in seiner Box und in seinem eigenen Blut.
The horse was sweating, was in distress and it was very dramatic.
Der untere Teil von Alidars rechtem Hinterbein war merkwürdig verdreht und der Knochen seines gebrochenen Sprungbeines stach durch seine Haut. Eine eilige Notoperation wurde durchgeführt, aber letztlich musste das Pferd doch eingeschläfert werden. Was war passiert? Wirklich nur ein tragischer Unfall beim Tritt gegen die eigene Stalltür?
Suspicion started almost from day one. It had been killed for the insurance money.
Zu Recht, denn schnell wurde klar, es steckte mehr dahinter. Es ging auch um den Absturz und finanziellen Ruin eines der ruhmreichsten Pferdeställe der USA.
We saw there were just no money, no cash flow.
Wir erzählen eine Geschichte über die Folgen von Gier, Korruption, Missmanagement und Bank- und Versicherungsbetrug und suchen vor diesem Hintergrund auf die selbst 30 Jahre später noch immer heftig diskutierte und untersuchte Frage Antwort. War Alidars Tod
Accident or Murder?
Man nimmt sich, was man will,
dann
wilde Gerüchte entstanden.
Davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, mein Name ist Malte Asmus und heute ermittle ich zusammen mit meiner Kollegin Alina Stahn im Fall Alida. Die genauen Umstände, die zum Tod des erfolgreichen Rennpferdes und Deckhengstes führten, sind ein bis heute ungelöstes Rätsel. Aber die Vermutung liegt nahe, dass möglicherweise doch mehr dahinter steckte als nur ein tragischer Unfall und dass das Pferd sozusagen zum Kollateralschaden wurde. Zum Kollateralschaden der Gier und der miesen Managementqualitäten eines Mannes, der sich in den Kopf gesetzt hatte, zu einer ganz großen Nummer im Pferdezuchtbusiness zu werden und die einst wohlhabendste und angesehenste Pferdezucht- und Trainingsstätte der USA damit in den Ruin stürzte. Aber erstmal sollten wir uns dieses Pferd noch mal ein bisschen näher anschauen. Alina, bring uns Alida doch mal etwas näher.
Gerne. Alida wurde 1975 geboren und ist ein kastanienfarbener Fuchs, gezüchtet auf der Calumet Farm in Kentucky. Er war eines der schnellsten und erfolgreichsten Rennpferde der späten 1970er. Er startete insgesamt 26 Rennen, wurde einmal Dritter, neunmal Zweiter und gewann herausragende 14 Rennen und kassierte rund 1 Million an Preisgeldern.
Du hattest die Calumet Farm eben erwähnt, die wurde 1924 gegründet, brachte enorm viele erfolgreiche Pferde hervor, hatte aber in den Jahren vor Alidars Geburt so ein bisschen an Glanz verloren, die großen Erfolge blieben da aus. Mit Alida hoffte man dann aber wieder mehr an Bedeutung zu gewinnen. Und apropos Bedeutung, der Name Alida, hat der eine besondere Bedeutung?
Das ist die Kurzform für Ellie Darling. Er ist benannt zu Ehren eines verstorbenen Freundes der langjährigen Besitzerin der Farm. Die hatte einen Freund namens Ali Khan, den nannte sie immer Ali Darling. Khan war ein pakistanischer Prinz und einige Jahre pakistanischer Botschafter bei den Vereinten Nationen in New York, bevor er bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam.
Du hattest die Erfolge von Alida eben aufgezählt. Der ist aber weniger wegen seiner Siege, sondern vor allem wegen 3 zweiten Plätzen den meisten in Erinnerung geblieben und natürlich wegen seiner Duelle mit seinem größten Rivalen, mit Affirmed.
Das stimmt. Dieses Duell prägte den Reitsport nachhaltig. 1978 hatten sich die beiden ein extrem enges Rennen um die Triple Crown geliefert.
Müssen wir kurz einschieben. Triple Crown, das ist sowas ähnliches im US-Reitsport wie ja die Grand Slams im Tennis oder im Golf.
Genau, das ist eine Serie bestehend aus 3 Rennen. Kentucky Derby, Preakness Stakes und Belmont Stakes. Die alle 3 zu gewinnen, das ist enorm schwer. Und das gelingt wirklich nur den allerbesten Pferden. Tja, und bei diesen 3 Rennen im Jahre 1978, da war Alida jeweils knapp nur 2. immer hinter den großen Rivalen Affirm. Und besonders knapp war es bei Belmont.
Alidas Popularität hatte das aber keinen Abbruch getan und er konnte Affirm dafür nach der aktiven Karriere auf einem anderen Gebiet ausstechen, nämlich als Deckhengst.
Genau, da brachte er seinem Besitzer ein Dutzendfaches der Millionen Dollar ein, die er mit den Rennen gewonnen hatte. Alida deckte durchschnittlich 100 Stuten pro Jahr und zeugte dabei auch zahlreiche spätere Champions. 250.000 US-Dollar kassierte sein Besitzer pro Besamung.
Eine stolze Summe. Laut New York Times soll Alida 582 Fohlen gezeugt haben, von denen die meisten selbst Rennen liefen und insgesamt 34 Millionen Dollar gewann. 582 Fohlen, rechnen wir mal hoch. Man kann sagen, Alida war damit sowas wie die Cash-Cow der Calumet Farm, die Hauptquelle, aus der das Unternehmen Einnahmen generierte. Ja, und so ein großartiger Deckhengst, so ein Goldesel im Stall, der ist natürlich auch entsprechend versichert.
Alida hatte Anfang der 1990er die höchste Risikodeckung der Branche, 41,5 Millionen US-Dollar. 36,5 davon bei Lloyd's in London und 5 Millionen bei Golden Eagle.
Und diese Summe wurde dann tatsächlich auch ausgezahlt, nachdem sich Alida am 13. November 1990 in seiner Box angeblich selbst sein Hinterbein zertrümmerte. Entdeckt wurde er an diesem Abend gegen 21.30 Uhr angeblich von Elton Stone, der auf der Ranch Nachtwache schob und die Ställe überwachen sollte. Stone hatte gerade seine Runde durch die 15 Ställe der Calumet Farm beendet. Die war etwa 3 Quadratkilometer groß, also legte er die Strecke mit seinem Pickup-Truck zurück. Und jetzt hatte er bei der Kantine angehalten, wo er eigentlich bei einem Kaffee eine Pause einlegen wollte. Doch nach eigener Aussage hatte er plötzlich so ein Gefühl, dass er doch nochmal nach dem Rechten sehen müsse. Also fuhr er zurück zu Alidas Scheune und als er sich seiner Box näherte, sah er an der Boxentür ein herausgebrochenes Scharnier und er hörte ein schwaches Wiehern und Stöhnen. Stone rannte sofort hin und da stand Alida mit gesenktem Kopf, die Augen weit aufgerissen vor Angst, schwer atmend und zitternd. Stone glaubte zunächst, das Pferd hätte Koliken. Er rief seine Vorgesetzten an und auch die Farmveterinärin, aber dann sah er, dass Alida nur auf 3 Beinen stand. Sein rechtes Hinterbein etwas angehoben hatte. Es hing komisch von seinem Körper herunter und es hatte sich ein dicker Knochen durch die Haut nach außen gebohrt, erinnert sich auch der eiligst herbeigerufene Tierarzt Dr. Bramlage in einer Court-TV-Doku.
He had a fracture and he did have a hole in his skin with the point of one of the bones sticking out.
Eine eilig anberaumte Not-OP konnte Alida zunächst retten.
We actually got the surgical procedure done in fairly short order. We basically used the area of his wound to insert a small plate and then we put some pins across his bone and incorporated them in a fiberglass cast.
Das machte Hoffnung, dass Alida zumindest weiter als Deckhengst arbeiten konnte, doch einen Tag später brach sein Bein unter seinem eigenen Gewicht erneut.
He tried to move across the stall and slipped and fell with the cast on and he had fractured this time the bone in his thigh.
Und nach diesem zweiten Bruch im gleichen Bein, da blieb Farmgeschäftsführer Landy nichts anderes übrig, als zuzustimmen, dass das Tier am 15. November 1990 eingeschläfert wurde.
The shock this week though was news of the death of one of the nation's current leading stallions, Alidar. The 15-year-old stallion fractured the cannon bone of his right rear leg after kicking his stall door last Tuesday night.
Was in dieser ESPN-News verkündet wurde und im offiziellen Bericht stand, der die Verletzung von Alida dokumentierte, war, Sehr wahrscheinlich trat das Pferd mit voller Wucht gegen die Stalltür, so dass sich ein metallener Riegel löste, die Tür ein Stück aufsprang und sich Elidas Bein dann zwischen Tür und Wand bzw. Türpfosten verklemmte, so dass er sich beim Versuch, es zurückzuziehen, dann den offenen Bruch zuzog.
Das stand da drin, ja. Und das klingt auch erstmal sehr plausibel. Tiere, vor allem Pferde als Fluchttiere, können unberechenbar sein. Sie können aus heiterem Himmel, wenn sie sich vor etwas erschrecken, durchaus austreten. Und das eben auch mit voller Wucht. Und natürlich kann ein Pferdebein auch brechen. Das hätte man auch nicht wirklich verhindern können.
Aber es gab auch schnell andere Stimmen. Stimmen, die bezweifelten, dass Elida sich bei einem Unfall verletzt hatte.
Die ersten lauten Zweifel kamen schon nach wenigen Wochen auf. Elida war gerade begraben. Und Landi hatte die Versicherungssumme ausgezahlt bekommen. Extrem schnell. Angeblich soll es die am schnellsten ausgezahlte Versicherungssumme für einen Vollbluthengst gewesen sein. Und das heizte die Gerüchteküche an.
Gerüchte, die sich dann auch schnell als wahr herausstellten, dass Landi und Calumet das Geld von der Versicherung, die 41,5 Millionen US-Dollar, aber auch wirklich bitter nötig hatten.
Genau, denn es wurde öffentlich, dass die Farm quasi pleite war. Landi hatte sie innerhalb von 8 Jahren, in denen er das Geschäft leitete, komplett heruntergewirtschaftet. 1982 hatte er eine florierende Farm übernommen. 8 Jahre später, im Dezember 1990, war sie ruiniert. Landi und die Farm hatten Millionen Schulden.
Ja, die Farm war angeblich mit rund 150 Millionen US-Dollar in den Miesen und einige Gläubiger hatten auch bereits schon Klage eingereicht. Höchste Zeit, dass wir uns diesen J.T. Landi nochmal genauer angucken. Alina, wer war dieser Mann?
John Thomas Landi war ein örtlicher Farmarbeiter, der 1962 die erst 16-jährige Cindy, die Enkelin der reichen Farmbesitzerin Lucille Markey, geheiratet hatte. Die Oma war über das neue Familienmitglied allerdings alles andere als begeistert. Sie hielt ihn auf der einen Seite nicht für standesgemäß, wegen seiner Herkunft aus der Arbeiterklasse. Er trug nie Anzug und Krawatte, guckte laut einem Zeitungsartikel lieber "Ein Duke kommt selten alleine" und aß dabei gebratenes Hähnchen, als in den Country Club zu gehen.
Das finde ich jetzt nicht so unsympathisch, muss ich sagen.
Das stimmt, aber es kommt noch mehr. Er war eher ungehobelt, hatte nicht die besten Manieren, er war grob, aber vielleicht mochte sie ihn auch nicht, weil sie ahnte, dass er nur des Geldes wegen ihre Enkelin geheiratet hatte.
Okay, das ist jetzt natürlich kein so feiner Zug. Wie kam sie drauf? Woraus schloss sie das?
J.T. Landi hielt nicht gerade hinterm Berg, dass er aus den einfachen Verhältnissen, in denen er hineingeboren war, heraus wollte. Und dass er eines Tages die Calumet Farm übernehmen wollte. Das hatte er immer als großes Ziel herausposaunt.
Ich habe da in der Court-TV-Doku einen O-Ton der Journalistin Carol Flake gefunden, die glaubt auch, dass Cindy dafür dann sein Mittel zum Zweck war.
He told people early on he was going to marry Cindy and run Calumet. She was his ticket.
Und die ehemalige Sekretärin der Farm, Maggie Glass, die unterstreicht das in der gleichen Doku.
He had married Cindy to get in position, waiting for Mrs. Markey to die, so that he would become the manager of Calumet Farm.
Er soll übrigens, als die alte Dame dann 1982 tatsächlich verstarb, auf ihr Grab gepinkelt haben.
Also die Abneigung beruhte durchaus auf Gegenseitigkeit und auch meine Sympathie für Landi ist jetzt endgültig dahin. Aber er war 1982 mit 20 Jahren Anlauf dann endlich an seinem Ziel angelangt.
Die anderen Erben hatten keine Ahnung von der Pferdezucht und keinerlei Lust, sich mit den geschäftlichen Dingen auseinanderzusetzen. J.T. fiel es also nicht schwer, ihnen die Entscheidung abzuringen, ihn zum Chef der Farm zu machen. Sie stimmten dann schnell zu und schließlich hatte er mit einer eigenen, etwas kleineren Zuchtfarm schon nachgewiesen, dass er zumindest wusste, worum es in dem Business geht.
Er schon, meinte er zumindest, ja, und jetzt war er der Chef der Calumet Farm.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf ikea.de.
Als neuer Chef von Calumet, da räumte Lundy erstmal auf, entließ eine ganze Reihe an langjährigen und erfahrenen MitarbeiterInnen, ersetzte sie durch eigenes Personal, ja, und er startete ein kostspieliges und ziemlich extravagantes Renovierungsprojekt für das Herrenhaus, für die Stallung und auch für das Gelände.
Er ließ ein neues Wachhaus bauen, ein Pool für Pferde, eine Tierklinik entstand auf dem Gelände, außerdem ein Tennisplatz, ein Swimmingpool am Herrenhaus, ach ja, ein Privatjet, ein Apartment in Florida, eine Skivilla in Colorado und ein Haus auf den Virgin Islands kaufte er auch noch. Und er sponserte ein Indycar-Rennteam.
Puh, also der hat das Geld mit vollen Händen ausgegeben. Waren die Ausgaben denn nötig? Also ich würde mal sagen, Immobilien zu kaufen bzw. in ihre Instandhaltung zu investieren ist ja nie schlecht, aber Privatjet, Motorsportteam?
Nötig war davon sicherlich nicht alles. Natürlich musste er die Farm unterhalten und auch renovieren. Die war schon in die Jahre gekommen. Damit tat er im Prinzip auch genau das, was der Rest der Besitzerfamilie wollte. Die Farm repräsentativ halten und modern für die Zukunft aufstellen. Ob das in dem Umfang jetzt nötig war, das kann ich jetzt nicht beurteilen.
Aber die sonstigen Ausgaben, also Privatjet unterhalten und so weiter, das hatte ja jetzt nicht direkt was mit der Farm zu tun.
Das stimmt, das war definitiv Privatvergnügen und kostete eine Menge Geld. Das war schon so seine Gier nach Reichtum und Luxus, aber auch nach Anerkennung. Denn er musste ja bei den reichen Pferdebonzen im Geschäft irgendwie mithalten. Da kommen dann so Minderwertigkeitskomplexe wegen seiner einfachen Herkunft zu tragen. Er meint, er müsste beweisen, dass er in der gleichen Liga spielt wie die anderen Pferdemogule. Lundy wollte um alles in der Welt verhindern, dass er mit seiner einfachen Herkunft dort nicht vollkommen ernst genommen wird. Und das meinte er eben mit Prunk und diesem Protz und dem extravaganten Lifestyle zu verhindern. Aber man muss auch sagen, dass er sich mit einigen geschäftlichen Entscheidungen auch ziemlich verkalkuliert hatte.
Zum Beispiel beim Kauf überteuerter, aber nicht besonders leistungsfähiger Zucht- und Rennpferde. Und er hatte Pech, dass Ende der 1980er einige Steuervorteile für Zuchtbetriebe in den USA fielen, beziehungsweise die Steuergesetzgebung zu ihren Ungunsten verändert worden war.
Das führte dazu, dass die Farm ab ca. Mitte der 1980er Jahre angeblich pro Monat ungefähr $1 Million Verlust machte.
Puh, stolze Summe, aber wie konnte Lundy trotzdem diesen Betrieb so lange aufrechterhalten? Wie hat er das alles finanziert?
Er finanzierte das über Darlehen und Kredite, für die er die Farm belieh und auch seinen wertvollsten Hengst Alidar als Sicherheit einsetzte. Über die Jahre kam da einiges zusammen. Bei seinen Hausbanken hatte er auch schnell das Limit erreicht, aber das störte ihn nicht, er ging einfach weiter zur nächsten Bank.
Also er lebte über seine Verhältnisse und wenn das Geld knapp wurde, dann lieh er sich also bei der einen Bank Geld, um die andere Bank auszuzahlen und dann wieder neues Geld bei einer weiteren Bank, um die nächste auszubezahlen. Also das ist ja eine sehr interessante Praxis. Interessant auch, dass dieses komische Schneeballsystem über all die Jahre nicht aufgeflogen ist.
Die Calumet Farm hatte eben einen exzellenten Ruf. Die gab es ja schon seit 1924, die hatte Spitzenrennpferde ohne Ende hervorgebracht, große Derbys gewonnen und hatte eben auch den Deckhengst Alidar.
Stimmt, der allein war im Prinzip schon eine gute Sicherheit für Kredite. Schließlich spielte der ja angeblich mindestens ca. $25 Millionen pro Jahr ein. 100 Deckvorgänge für je $250.000. Das kann man ja einfach hochrechnen.
Klingt nach einer enormen Summe, aber 1988 reichte diese Sicherheit den Banken in Kentucky dann auch nicht mehr aus. Sie drehten Lundy den Kredithahn zu.
Und wie hat er reagiert darauf?
Er zog einfach in den nächsten Bundesstaat und holte sich eben frisches Geld in Texas.
Und das hat geklappt, aber sicherlich nicht auf legalem Weg, oder?
Natürlich nicht. Wie wir heute wissen, das flog in etwa 10 Jahre später auf. In der Chefetage der First City Bank in Houston saß ein Pferdesport-Enthusiast namens Frank Schiak. Der ließ sich von Lundy und seinem Finanzchef Matthew schmieren. Der bekam für die Kreditvermittlung eine Millionenzahlung überwiesen und er durfte für $1 Zuchtrechte im Wert von $125.000 an Calumet Hengsten erwerben.
Diese Kredite konnte Calumet natürlich nicht bedienen. Sie hatten einfach nicht das Geld, um die Raten zurückzuzahlen. Schiak hatte als Vice President der Bank das Go für die Kredite gegeben, ohne die übliche Überprüfung von Sicherheiten durchführen zu lassen. Und das hatte er offenbar bei ganz vielen Krediten gemacht, die er auch anderen Klienten vermittelt hatte. Insgesamt $400 Millionen an faulen Krediten hatte Schiak angeblich im Namen der Bank insgesamt bewilligt. Und als das aufflog, na, da wurde er natürlich schnell gefeuert. Jahre später dann auch wegen Betrugs zu insgesamt 22 Jahren Haft verurteilt. 1990 dagegen, da wusste die Bank noch nichts von der kriminellen Energie hinter Sheikhs Entscheidung. Sie setzte jetzt aber Calumet die Pistole auf die Brust. Die Farm hatte nämlich von diesen großen Krediten noch gar nichts getilgt, bestätigt auch Staatsanwalt Powers.
They made no significant payments on this 50+ million dollar debt since it was funded in 1988.
2 Jahre lang hatte Calumet keine einzige Rate für die geliehenen 65 Millionen zurückgezahlt. Doch jetzt mussten sie blechen. Die Aufforderung der Bank war unmissverständlich. Entweder ihr zahlt bis Ende Februar 1991 15 Millionen Dollar zurück oder aber wir pfänden eure Pferde und eure Farm. Das war 3 Wochen, bevor Ellie da seinen, in Anführungsstrichen, Unfall hatte. Und etwa in dieselbe Zeit fiel die Nachricht der Versicherungsunternehmen, dass sie Ellidas Lebensversicherung auslaufen lassen würden, denn die Farm war auch mit den Prämienzahlungen hier erheblich im Rückstand. Im Dezember, da sollten die Policen auslaufen und wegen der Zahlungsschwierigkeiten dann auch nicht verlängert werden, also 14 Tage nach Ellidas Tod. Das ist alles zeitlich irgendwie schon sehr passend. Also an Zufall mag man da eigentlich gar nicht mehr glauben. Und das tat auch die Staatsanwältin Julia Hyman-Tomella 7 Jahre später nicht. Sie war diejenige, die im Prozess gegen Frank Chihak wegen der Vergabe von faulen Krediten die Anklage führte. Und ihn dann auch nach 2 Prozessen 1995 letztlich für diese 22 Jahre hinter Gittern brachte. Durch die Ermittlungen im Fall Sheehack waren Tomella, ihr Kollege James Powers, den wir eben schon gehört haben, und FBI-Agent Rob Foster auch auf seine Verbindung zur Pferdezucht aufmerksam geworden und auf den Namen Ellida.
When we looked into Calumet Farm, we determined it was approximately $50 million that Sheehack caused to be made, and the main collateral for that loan was Ellidar.
Sie gruben weiter und stießen auf die Schmiergeldzahlung, die Chihak erhalten hatte, und konnten eine Verbindung zu Lundy und der Calumet Farm herstellen. Sie arbeiteten sich ein in den Fall, erfuhren von den finanziellen Umständen des Betriebs, dem Tod von Ellida, der Auszahlung seiner Lebensversicherung und kamen zu dem wenig überraschenden Schluss, der November 1990 war eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um Ellida sterben zu lassen, sagt Foster auch in der Court-TV-Doku.
Circumstantial evidence pointed strongly towards the fact that the horse was intentionally injured and the person who would gain would benefit from that would be Lundy.
Und als sie dann noch feststellten, dass Calumet das Geld aus der Lebensversicherung tatsächlich genutzt hatte, um die für Februar 91 fällige Forderung der First City Bank über 15 Millionen zu erfüllen, ja, da stand für sie dann unumstößlich fest, der Tod von Ellida war kein Unfall. JT Lundy hatte ihn getötet. Und das wollte die Staatsanwältin dann auch vor Gericht beweisen und arbeitete mit ihrem Ermittlerteam mit Hochdruck daran, Beweise zutage zu fördern. Und das tat sie auch, zumindest förderte sie Beweise zutage, die die Unfallthese stark in Zweifel zogen. Sie ließ den Sachverständigen George Pratt vom MIT aussagen. Der hatte verschiedene biomechanische Untersuchungen zum angeblichen Unfall durchgeführt und er argumentierte, dass Ellidas Verletzung keinesfalls durch das Treten gegen seine Stalltür verursacht worden sein könnte. Die Kraft, die dafür nötig gewesen wäre, hätte das Tier gar nicht aufbringen können. Die Halterungen hätten somit gar nicht brechen können. Wahrscheinlicher war aus seiner Sicht daher die These, dass Ellida verletzt wurde und anschließend alles so manipuliert wurde, dass es tatsächlich wie ein Unfall aussah. Dem Gericht reichte das am Ende aber nicht. Lundy und sein Finanzchef Gary Matthews wurden wegen Bankbetrug am Ende zwar für 4 Jahre ins Gefängnis gesteckt, dass Lundy aber Ellida getötet hatte oder töten ließ, das konnte nicht bewiesen werden.
Der Richter sagt in seinem abschließenden Urteil, obwohl es Beweise dafür gibt, dass Lundy das Motiv und die Gelegenheit hatte, Ellida zu verletzen und obwohl es einige physische Beweise gibt, bin ich nicht in der Lage, wirklich zum Schluss zu kommen, dass Lundy für den Tod von Ellida verantwortlich ist.
Selbst der Richter wollte also nicht ausschließen, dass doch mehr dahinter steckte als ein Unfall. Und ich muss sagen, der Meinung bin ich auch. Nach allem, was Staatsanwältin Tomella herausgefunden hat und wir zu diesem Fall gelesen haben, denn da passt so vieles überhaupt nicht zusammen.
Beziehungsweise passte zu gut zusammen. Wie eben der Punkt, dass Ellida genau zu dem Zeitpunkt starb, als die Versicherungsgesellschaft seine Lebensversicherung kündigen wollte und als das Geld daraus dringend benötigt wurde, um eine Pfändung zu verhindern.
Aber es gibt noch mehr offene Fragen. Einige Zeugen behaupten hier, Ellida habe regelmäßig gegen seine Tür und Boxenwände getreten.
He's a kind of horse that was rambunctious and could be mean at times and liked to kick up his heels, literally.
Well, Alidar would throw a fit about once a month, you know, I guess the equivalent of a tantrum. And he was just a rough, mean horse.
He had a history of kicking his stall doors. Well, this night he apparently kicked it once too often.
Das waren Aussagen von Leuten, die zum Inner Circle der Farm gehörten. Und die letzte Stimme, die kam von Tom Dixon. Das ist der Mann, der für Lloyds in London den Tod von Alidar untersucht hatte und am Ende in seinem Gutachten ja zu dem Schluss kam, dass die Versicherung auf jeden Fall zahlen müsse. Ist jetzt ja auch kein Wunder, dass der auch heute noch immer versucht, der Unfalltheorie Glaubwürdigkeit zu geben. Andere Zeugen aber wiederum behaupteten, Alidar hätte vielleicht öfters gebockt, aber eher mit den Vorderhufen aufgestampft. Nie aber nach hinten ausgetreten. Aber jetzt mal ehrlich, selbst wenn er regelmäßig getreten hätte und das bekannt gewesen wäre, warum gab es dann in seiner Box keine schützenden Vorkehrungen? Warum war dann die Tür nicht zum Beispiel gepolstert? Warum waren die Wände nicht gepolstert? Denn wenn man so ein Millionenpferd hat, dann muss man doch eigentlich von vornherein ausschließen, dass das irgendeinen Schaden nimmt.
Stimmt, das wäre ja eigentlich naheliegend gewesen. Das Tier hätte man ja vor sich selbst schützen müssen. Alidar selbst konnte ja nicht wissen, was eine Verletzung für ihn und die Farm bedeuten würde.
Eine andere spannende Frage, die nie abschließend untersucht werden konnte, warum war zum Beispiel der etatmäßige und erfahrene Cowboy Kip einige Tage zuvor ausgerechnet für den Tag in Urlaub geschickt worden, an dem sich dann das Unglück zutrug? Und das angeblich auch noch von einem Angestellten der Farm, den er selbst und dessen Funktion er gar nicht kannte. Und warum verstrickte sich sein Ersatzmann Alton Stone Jahre später bei der Befragung durch die Staatsanwältin so sehr in Widersprüche zum Ablauf des fraglichen Abends, dass er wegen Meineid vor Gericht ins Gefängnis wanderte? Am Ende war sogar nicht mal mehr sicher, ob tatsächlich er oder nicht doch jemand anderes Alidar gefunden hatte.
Schon wirklich merkwürdig. Übrigens auch die Tatsache, dass nur der Sachverständige von einem der beiden Unternehmen, bei denen Alidar versichert war, in der Unglücksnacht auf das Gelände durfte und der Mitarbeiter des anderen Unternehmens erst Zutritt erhielt, nachdem Alidars Box bereits gereinigt und alle Schäden in Windeseile repariert worden waren. Und wie kann es sein, dass selbst heute, nach 30 Jahren, kaum jemand der ehemaligen Farmangestellten über die Vorfälle reden möchte?
Darüber wundert sich auch der Tieranwalt Fred M. Cray. Der stellt seit Jahren Nachforschungen in diesem Fall an und hat jetzt das Buch Broken, The Suspicious Death of Alidar and the End of Horse Racing's Golden Age geschrieben. Er erzählt in einem Podcast über die Antworten auf seine Interviewanfragen.
So I went to see Lundy. He said, I'm not talking to you. Everything I've had to say is on record, and I want you to leave, you know. So I said, ooh, okay, you know. And then he completely changed his personality, and he said to me in a very sincere way, I'm sorry that I can't help you. And I thought, wow, that's what a change in personality and what a strange reaction. I also tried to talk to Sandy Hatfield, who was the broodmare manager. Sandy Hatfield told me, and she said in court, I can't believe that anybody would hurt this horse. I know it's happened, but I can't believe that someone would actually hurt this horse on purpose, and I'm not going to talk about it. So what she told me is, I don't remember anything. I tried to talk to the on-site veterinarian, whose name is Linda Rhodes Stewart. She said, I'm not going to tell you anything. And I said, well, what do you think the groom did it? And she said, I don't know. So I thought that said something. That said something about what she thought. If she thought it was an accident and you asked her, do you think the groom did it? She would have said no.
Und eine Antwort einer ehemaligen Mitarbeiterin der Farm war sogar noch krasser. Die wollte sogar für diese Aussage anonym bleiben, denn sie fürchtet, wenn sie etwas sagen würde, auch 30 Jahre später noch, dass ihr Leben in Gefahr war.
Everybody on the farm knows what happened to him. That horse had so much security that you'd never be able to get within 50 yards of the farm without 10 guys coming out. And I said, well, what happened? And she said, well, I'm not going to talk about it anymore. I'm afraid for my family and my children.
Das klingt wirklich nicht, als wäre die Unfalltheorie auch nur halbwegs haltbar. Aber was ich mich frage, Lundy soll ja total aufgelöst gewesen sein, als er das verletzte Pferd gesehen hatte. Und er soll ja sofort angeordnet haben, dass alles Menschenmögliche versucht werden müsste, um Alidar zu retten. Warum soll er das gemacht haben, wenn er doch nur auf die Versicherungssumme scharf war?
Also die Staatsanwältin meinte damals, und das finde ich angesichts dessen, was wir über Landis Charakter gehört haben, auch durchaus plausibel, er hat es getan, um den Schein zu wahren, auch vor dem anwesenden Schadensermittler der Versicherung, also dem einen, der zugelassen worden war. Da hätte Landi ja nicht einfach so in Jubel darüber ausbrechen können, dass das Pferd jetzt verletzt war.
Aber wenn er so in Geldnot war, das war er ja, und die Lebensversicherung deckt nur einen Bruchteil der tatsächlichen Schulden, warum sollte er dann seine wichtigste Einnahmequelle töten, seinen erfolgreichsten Zuchthengst? Der war doch eigentlich die Lebensversicherung der Farm.
Das stimmt, aber es gibt auch Stimmen, die damals schon unkten, dass Ellie da seine besten Tage vielleicht schon längst hinter sich hatte. Der soll ja auf angeblich 100 Deckvorgänge pro Jahr gekommen sein.
Das war fast doppelt so viel wie damals üblich in der Branche. Der wurde regelrecht ausgebeutet.
Genau, und er soll auch schon entsprechende Verschleißerscheinungen gehabt haben. Und dazu kam noch was. Der spielte eigentlich auch mittlerweile gar kein Geld mehr ein. Denn Landi hatte in den Jahren zuvor, um an frisches Geld zu kommen, quasi lebenslange Flatrates an den Deckdiensten von Elida verkauft. Also die Kunden zahlten einmalig eine Summe und dann durften sie jedes Jahr zum Decken vorbeikommen, ohne erneut bezahlen zu müssen. Also im Prinzip arbeitete das Pferd nur alte Verpflichtungen ab. Die Einnahmen waren schon längst ausgegeben worden.
Okay, von daher war ein toter Elida Mitte November 1990 tatsächlich wertvoller für die Farm als ein lebendiger.
Aber auch das nur für einen ganz kurzen Moment, denn 8 Monate nach Elidas Tod, 6 Monate nach Zahlung der Rate an die First City Bank, meldete die Calumet Farm Konkurs an und Landi trat von seinem Amt als Chef des Unternehmens zurück. Dass er oder doch jemand anderes seine Finger beim Tod von Elida im Spiel gehabt hatte, ist auch über 30 Jahre nach dem mysteriösen Tod des Pferdes nicht bewiesen. Was genau in dieser Nacht des 13. November 1990 passierte, wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben. Aber was glaubt ihr, war Elidas Tod jetzt Unfall oder Mord? Und wenn Mord, war es Landi oder doch jemand anderes, auf den vielleicht in allen Berichten bisher gar nichts unbedingt hingedeutet hat? Schreibt uns doch bei Instagram in die Kommentare oder unter den Posts zu dieser Podcast-Episode eure Meinung und macht mit bei unserer Umfrage auf Spotify und schaltet natürlich auch beim nächsten Mal wieder ein, hier beim Tatort Sport.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.